Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Die Schulen bleiben offen, die Fenster in ihnen auch zum Stoßlüften. Die Alternative wären Filter. Was bringen sie? Sie als Hörer haben uns das immer wieder gefragt und wir haben heute eine Antwort. Die deutsche Autoindustrie, die hat lange auf das falsche Pferd gesetzt, auf Diesel und Verbrenner. Corona beschleunigt jetzt Innovationen. Die Autobauer, aber auch die Bundesregierung fördern, dass wir mehr Elektroautos und Plug-in-Hybride kaufen. Und das wird wohl auch so weitergehen. Das wissen wir heute Abend nach dem Autogipfel genauer. Aber fördert die Politik dann auch gegen alle ökologische Vernunft weiterhin Diesel-Lkw? Kommen wir erstmal zur Agrarpolitik in der EU. Die stammt in ihren Grundzügen aus den 50er Jahren. Damals ging es darum, die Menschen satt zu bekommen. Jahrelang wurde gefeiert, wenn die Erträge stiegen, weil mehr chemischer Dünger auf dem Acker war. Und auch das Fleisch kein Luxus mehr ist. Das verdanken wir der Massentierhaltung. Beides ist heute aus gutem Grund verpönt. Die EU-Agrarpolitik, die soll grüner werden. Das will auch die EU-Kommission. Aber die Agrarminister in den EU-Staaten, die haben sich bislang gegen allzu große Zugeständnisse gestemmt. Und gestern noch mal ganz deutlich. Paul Vorreiter, Sie haben das gestern für uns mitverfolgt. EU-Umweltkommissar Timmermans, der immer geschwiegen hatte, der hat ja vor einer Woche ganz deutlich gesagt, so will ich die EU-Agrarreform nicht durchgehen lassen. Er erweckte auch den Eindruck, dass er da den Landwirtschaftsministern irgendwie reingrätschen will. Die scheinen das auch so wahrzunehmen, oder?
In der Tat. Und es gibt zwei Aussagen von Timmermans, die die Agrarministerinnen und Minister sehr verärgert haben. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hatte gestern dazu auch extra noch eine Erklärung rausgegeben. So groß war die Verärgerung. Und es sind zwei Punkte, die besonders auf Kritik gestoßen sind. Nämlich, dass der Kommissionsvize einerseits den Gedanken in den Raum gestellt hat, man könne ja den Vorschlag oder seinen Vorschlag der Kommission zurücknehmen, falls sich Parlament und Mitgliedsländer zu weit davon wegbewegen würden. Und der zweite Punkt, das ist eher inhaltlicher Natur. Er hatte ja kritisiert, dass Parlament und Länder mit ihren jeweiligen Positionierungen hinter den Status quo fallen würden bei Natur- und Umweltschutz. Und was das angeht, da wurde Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner sehr deutlich.
Das alles ist ein Systemwechsel, das haben wir eingeläutet. Und insofern ist so etwas fahrlässig, so etwas zu behaupten. Das würde sogar den Status quo noch unterwandern, weil intellektuell redlich sollte man schon bleiben. Das wollte ich so emotional und so deutlich auch sagen. Ich kann Ihnen sagen, von den Ministern kam es noch deutlicher.
Also hier große Verärgerung, und Klöckner hatte argumentiert, es seien ja eben die Länder gewesen, die den verpflichtenden Öko-Anteil bei den Direktsubventionen für die Landwirte durchgesetzt hätten. Die EU-Kommission, die hatte ja die Höhe der Ökoleistungen offen gelassen und sie auch für die Staaten nur freiwillig gelassen. Also man kann sagen, schlechte Stimmung zwischen den Ländern, Kommission und Parlament, was jetzt aber nicht bedeutet, dass es jetzt nicht mehr weiterverhandelt wird. Es wird weiterverhandelt, und auch die Option, die Timmermans da auf den Tisch gelegt hat, den Vorschlag wieder zurückzunehmen, das ist bislang nicht passiert.
Gucken wir mal auf den Lebensmittelmarkt, denn den hatten die gestern auch auf der Agenda. Der ist ja wegen Covid unter Druck. Was haben die Mitgliedstaaten denn dazu gesagt?
Na, die Mitgliedstaaten, die haben zumindest die Gelegenheit jetzt erstmal genutzt zu sagen, wo es aufgrund der Covid-Krise bei ihnen schlecht läuft. Das hängt zum einen mit den Lockdowns zusammen, also auch den fehlenden Veranstaltungen und der strauchelnden Gastronomie. Als Abnehmer der Produkte, vor allem auf dem Weinmarkt, da geht es schlecht zu. Das haben die Mitgliedstaaten auch adressiert. Und ein weiterer Punkt war eben die Sorge um die Mobilität von Saisonarbeitern, aber auch Liquiditätsprobleme. Einige Staaten, die hätten sich daher auch für weitere Markt- und Krisenmaßnahmen ausgesprochen, unter anderem in den Sektoren Schweine, Rindfleisch, Käse und auch Wein. Da gab es ja bereits eine Maßnahme der EU-Kommission während der ersten Covid-Welle. Da wurden 80 Millionen bereitgestellt. Damit wurde dann die private Lagerhaltung von Milchpulver und Käse bezuschusst. Und ganz grob ist gestern auch nochmal die Message platziert worden, dass man sich eben auch von der EU-Kommission wünscht, dass sie diese Lage weiterhin sehr engmaschig verfolgt.
Im eher Kleingedruckten, da ging es gestern noch mal um die Farm-to-Fork-Strategie. Was steckt da dahinter?
Da ging es zum einen darum, dass im vergangenen Monat, da hatte es eine Farm-to-Fork-Konferenz gegeben, von der hat die EU-Kommission berichtet. Das Thema kochte allerdings bei dem Videotreffen gestern nochmal hoch, als es um das Mercosur-Abkommen ging. Da wurde die Sorge mitgeteilt, dass Landwirtinnen und Landwirte in der EU ihnen einen Wettbewerbsnachteil entstehen könnte, weil die Lebensmittelproduktion in der EU, die würde teurer werden durch die Anforderungen des europäischen Grünen Deals, auch der Farm-to-Fork-Strategie eben und der Biodiversitätsstrategie. Das alles greifte ineinander. Und da geht es eben darum, dass Pestizide, Antibiotika, Düngemittel, das alles soll drastisch zurückgefahren werden. Und hier appellierten die Agrarminister, dass eben sichergestellt werden müsse, dass auch die Gegenseite, also die Unterzeichnerstaaten Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay, dass die nicht an den Verpflichtungen aus den Nachhaltigkeitskapiteln des Pariser Klimaabkommens vorbei handeln. Also ehe das Abkommen zum Abschluss gebracht werden könnte, müsse das eben sichergestellt werden.
Paul Vorreiter, danke Ihnen für den Einblick in die Verhandlungen der EU-Landwirtschaftsminister gestern. E-Autos, Elektroautos, die verkaufen sich gerade wie geschnitten Brot. Zumindest wenn man die weit weniger ökologischen Hybridantriebe oder Plug-in-Hybride mit einrechnet. Die deutschen Automobilhersteller, die haben den Schuss sehr spät gehört. Und mit ihren Verbrennungsmotoren geraten auch viele Zulieferer in Nöte. Die haben nämlich darauf vertraut, dass es mit Diesel und Verbrennern noch ein bisschen so weitergeht. Beim Autogipfel im Kanzleramt zeichnet sich schon jetzt ab, die Prämie, mit der E-Autos und Hybride gefördert werden sollen, die wird verlängert. Theo Gerzi, beobachten das oder werden das heute Abend für uns beobachten im Hauptstadtstudio. Der Knackpunkt für viele Umweltschützer, der war immer die Förderung der Plug-in-Hybride, weil sie sagen, die sind ja gar nicht so umwelt- und klimafreundlich, wie die Hersteller uns glauben machen wollen. Wird die Förderung, glauben Sie, da weiterlaufen?
Also es wird noch drum gerungen, aus genau den Gründen, Frau Pfister, die Sie nennen. Man hat Bauchschmerzen bei der Förderung von Plug-in-Hybriden, was natürlich am Fahrverhalten liegt, beziehungsweise daran, was Plug-ins hergeben an Fahrleistung. Es gibt ja diese sinnbildlichen Erzählungen von den Plug-in-Dienstwagens. In diesem Sektor ist diese Technik ja sehr beliebt, die nach 2 Jahren zurückgegeben werden und das Kabel ist nicht mal ausgepackt. Also das steht sinnbildlich dafür, für das Problem, dass Plug-ins einfach zu wenig elektrisch gefahren werden. Es gibt Studien, danach werden bei Dienstwagen nur 18% der Strecken elektrisch zurückgelegt. Privat sind es immerhin 43%, unterm Strich viel zu wenig. Und deshalb ist eben im Gespräch, die ja seit Sommer erhöhten Fördersätze ab nächstem Jahr zu kürzen und möglicherweise eben bei Plug-ins stärker zu kürzen als bei Elektroautos dort, also bei reinen Elektroautos. Dort soll die jetzige erhöhte Förderung bis 2025 wohl verlängert werden. Und bei den Plug-ins, da ist es halt, wie gesagt, ein Ringen. Die Autoindustrie tut sich noch schwer. Umweltverbände sind da klarer. Die sagen bloß keine Verlängerung bei der Förderung für Hybride. Das führt nur dazu, dass weiter viel zu viele und vor allem viel zu große und schwere Autos zugelassen werden.
Der Automobilverband VDA, der hat jetzt auch gesagt, ist ja gut und schön, dass er E-Autos so fördert, aber es gibt viel zu wenig Ladesäulen dafür. Die Infrastruktur, die stimmt also nicht oder die hält nicht Schritt mit den vielen Autos, die gekauft werden. Stimmt das denn?
Naja, das hängt davon ab, von welcher Seite man das betrachtet, Frau Pfister. Aus Sicht der Autoindustrie stimmt das ganz bestimmt. Es gibt derzeit gut 33.000 öffentlich zugängliche Ladestationen. Das ist die jüngste Zahl aus der Energiewirtschaft. 5.300 mehr immerhin seit April. Und jede 10. Anlage ist auch ein Schnelllader. Aber wir haben ja das Ziel immer noch 1 Million Ladestellen bis 2030. Und wenn der VDA die Autoindustrie da jetzt trommelt, ist das natürlich verständlich. Aber auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel die Energiewirtschaft nimmt, die ist immer noch diejenige, die Ladesäulen im Wesentlichen baut, dann sind die Dinger immer noch nicht rentabel. Also 33.000 Ladesäulen bei 450.000 Elektroautos in Deutschland, das rechnet sich nicht. Und insofern ist das, wie gesagt, ein Vorwurf der der Autoindustrie, den man auch ein bisschen relativieren muss.
Kurz noch zu den Lkw, weil vielen Lkw-Herstellern geht es jetzt durch Covid auch nicht besonders gut. Wird es, dass es im Gespräch auch eine Abfragprämie für Lkw geben, was ja ökologisch ziemlich fragwürdig wäre?
Es sieht ganz danach aus, Frau Pfister. Im Gespräch sind 15.000 Euro für den Ersatz eines alten LKWs der Schadstoffklasse Euro 3, Euro 4, Euro 5 in einen neuen, der dann Euro 6 hätte. Das rächte umweltpolitisch sicherlich ein bisschen, denn von den 3,5 Millionen oder 3,3 Millionen LKWs hierzulande sind doch eine erkleckliche Anzahl immer noch Euro 3, Euro 4 und Euro 5 Fahrzeuge. Wenn man da jetzt mit Prämien, Modernisierungen anreizt, dann würde das umweltpolitisch was bringen, aber auch hier natürlich die Kritik, es wird der Diesel weiter gefördert und zu wenig auf alternative Antriebe gesetzt.
Theo Gers, danke für diesen ökologischen Vorausblick auf den Autogipfel heute Abend. 3 von 4 Klimakatastrophen sind bedingt durch das Wetter und den Klimawandel. Das sagt der Weltkatastrophenbericht, den der Rote Halbmond zusammen mit dem Internationalen Roten Kreuz herausgegeben hat. Sandra Bigger berichtet.
Stürme, Sintfluten, Hitzewellen, Epidemien. Insgesamt listet der Bericht weltweit 300 Naturkatastrophen für 2019 auf. Mehr als 3/4 davon waren nach Angaben der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung IFRC klima- und wetterbedingt, wie schon in den Jahren zuvor. Tendenz steigend. Arme Länder wie Sudan, Afghanistan, Bangladesch, Indien und Somalia seien von den Folgen des Klimawandels besonders betroffen. Das seien aber auch die Länder, in denen am wenigsten für den Schutz der Bevölkerung ausgegeben wird. IFRC-Generalsekretär Chabagain appelliert deshalb an nationale und internationale Geldgeber, genau dort mehr zu investieren, unter anderem in Projekte, die die Menschen vor den Folgen des Klimawandels schützen, zum Beispiel in dem Bau von Dämmen.
Sie erinnern sich bestimmt noch an die Bilder von Kaninchen oder Katzen, die mit rot entzündeten Augen im Tierlabor saßen. Tiere, denen Creme oder Shampoo in die Augen geträufelt wurde. Solche Tierversuche für Kosmetik, die sind seit 7 Jahren EU-weit verboten. Aber Medikamente, gerade aktuelle oder bestimmte Komponenten, werden immer noch an Tieren getestet. Oft sind diese Tierversuche vom Gesetzgeber sogar vorgeschrieben. Es könnte aber bald Alternativen dazu geben, sagt der Deutsche Tierschutzbund, wenn nur energisch genug daran geforscht würde. Darüber habe ich vor der Sendung mit Christina Wagner geredet. Sie ist Leiterin des Referats für Alternativmethoden zu Tierversuchen beim Deutschen Tierschutzbund. Und ich habe sie gefragt, bisher war es ja so, dass die Regulierungsbehörden Alternativen zu Tierversuchen nicht zugelassen haben, weil sie wenig zuverlässig waren. Halten Sie die Verfahren für zuverlässig genug jetzt?
Wir sagen nicht, die Tierversuche müssen weitergehen oder wir können jetzt noch nicht auf Tierversuche verzichten, sondern wir sagen einfach, das Problem an der ganzen Sache, warum man jetzt sozusagen nicht komplett auf tierversuchsfreie Methoden umstellen kann, ist wirklich, dass es da noch sehr viel an Investitionen und an Vertrauen braucht, um tierversuchsfreie Methoden zu entwickeln, weiterzuentwickeln, mehr von diesen Methoden zur Verfügung zu stellen, dass die wirklich in allen Bereichen angewendet werden können. Und von dem her ist das einfach, ist das eine Frage, dass nicht unbedingt das Wann, sondern wann beginnen wir wirklich damit oder wann beginnen die Regierungen wirklich damit, ausreichend Finanzierung in diesen Forschungsbereich zu stecken, also in die tierversuchsfreie Forschung, Lehre und Ausbildung.
Ein Punkt, den Sie ja ansprechen, ist, dass die Regulierungsbehörden bislang Alternativen zu Tierversuchen ja gar nicht zugelassen haben, weil sie, sagen Regulierungsbehörden, staatliche, weil sie zu wenig zuverlässig waren. Halten Sie denn die Verfahren schon für zuverlässig genug?
Ja, in jedem Fall. Es ist auch immer, finde ich, interessant, dass der Aspekt weggelassen wird in dieser ganzen Diskussion, dass Tierversuche ja jetzt nicht angewendet werden, weil sie so wahnsinnig aussagekräftig sind oder weil sie wissenschaftlich so fortschrittlich sind, sondern dass sich das einfach wirklich etabliert hat über fast 100 Jahre. Es ist einfach so, Tierversuche wurden damals eingesetzt, weil es eben nichts anderes gab. Also weil damals die ethischen Standards auch anders waren als heute, weil mittlerweile einfach unsere Beziehung zu Tieren ganz anders ist, weil unsere ethische Wahrnehmung, wie wir Tiere schützen müssen sollen, einfach ganz anders ist. Und es gab damals eben die technischen Möglichkeiten noch gar nicht. Mittlerweile sind wir so weit. Es gibt wirklich so faszinierende und überwältigende Forschungsmöglichkeiten von Computersimulationen, Organe auf dem Chip, also dass sozusagen daran gearbeitet wird, den ganzen Menschen sozusagen auf einem Chip-Format nachzubauen, sozusagen, Organe können kultiviert werden, Zellen können kultiviert werden. Man braucht einfach diese Methode des Tierversuchs nicht. Und also diese Frage wird aus unserer Sicht einfach viel zu wenig gestellt.
Lassen Sie uns die mal kurz durchdeklinieren. Computersimulation, damit haben Sie angefangen. Mit denen kann man was tun? Substanzen voraussehen, wie Substanzen wirken?
Ja, nicht nur wie Substanzen wirken. Also das wäre jetzt zum Beispiel gerade, wenn wir jetzt Bezug auf gerade die Corona-Pandemie nehmen, wäre das zum Beispiel die Frage, wie können Medikamente, wie können Wirkstoffe, wie wirken die wirklich im Körper? Da kann man einfach die Stoffwechselwege simulieren, also nachbilden, wie der Stoff sich wohl verhalten wird im Körper, was der da auslöst. Und anders kann man natürlich auch, ohne jetzt einen Wirkstoff dazuzunehmen, kann man eben auch praktisch nachbilden, wie das Immunsystem reagieren würde. Also da geht es eben viel darum, einfach im Computer zu simulieren. Das macht man ja in anderen Bereichen heutzutage auch schon standardmäßig. Einfach dort zu simulieren, was wird wohl passieren, wenn das Immunsystem mit einem bestimmten Krankheitserreger konfrontiert wird und eben auch Wirkstoffe zu prüfen.
Aber im Endeffekt wird, wie man jetzt bei den Corona-Impfstoffen sieht, dann doch am lebendigen Lebewesen getestet.
Ja, wobei man da auch immer sagen muss, es wird ja im Endeffekt in der klinischen Phase dann auch an freiwilligen Testpersonen und Patienten getestet. Oder man nimmt das als Sicherheitsstufe, dass vorher im Tierversuch in der präklinischen Phase getestet wird. Wir sehen aber natürlich an den ganzen Medikamentenrücknahmen, wir sehen an unerwartet auftretenden Nebenwirkungen von Medikamenten, die eigentlich schon auf dem Markt sind, dass diese Tierversuche eine falsche Sicherheit bringen. Also die wägen uns sozusagen in der Sicherheit, aha, ja, das hat ja die präklinische Phase durchlaufen und da hat es ja funktioniert. Aber was wir eigentlich danach nur wissen, ist, dass es im Tiermodell funktioniert hat. Deshalb ist es ja dann später auch noch verpflichtend, dass es dann eben in der klinischen Phase auch an Patienten und freiwilligen Testpersonen getestet wird.
Was Sie eben noch erwähnten, war Organe nachbilden, statt sie dann eben zum Beispiel mit Kälberserum wachsen zu lassen. Geht es da um 3D-Drucker?
Also es gibt jetzt mittlerweile ja wirklich schon Verfahren mit dem 3D-Druck, wo man eben ganze Organe einfach mit solchen Biotinten nachdrucken kann. Das finde ich auch wahnsinnig faszinierend. Das ist eben jetzt gerade noch im Aufbau. Was man aber sozusagen vor oder außerhalb von 3D-Druckverfahren auch macht, ist einfach in Kulturgefäßen Organe oder auch Mini-Organe nachzuzüchten. Ich habe gerade gestern einen Vortrag gehört über Mini-Herzen, die aus induzierten pluripotenten Stammzellen praktisch gezüchtet wurden, wo man eben auch Medikamente praktisch für Erkrankungen am Herzen testen kann.
Sie machen jetzt eine Tagung dazu, wo es genau darum geht, eine Bestandsaufnahme zu machen. Was geht schon an Techniken, an Versuchen, mit denen wir Tierversuche ersetzen könnten, was geht noch nicht? Von welchem Zeithorizont reden wir?
Man muss wahrscheinlich schon von einem Zeithorizont von 1 bis 2 Jahrzehnten einfach noch sprechen, weil es jetzt eben nicht unbedingt an der Leistungsfähigkeit von den Methoden, die schon da sind, liegt, sondern eben auch daran, dass einfach so ein Umdenken stattfinden muss. Also da mahlen die Mühlen wirklich sehr langsam. Also wir haben immer noch ja das Problem, dass gerade in Behördenkreisen, in Ministerienkreisen, man da wirklich das Gefühl hat, gegen Windmühlen zu kämpfen und immer wieder wiederholen muss, wie zukunftsträchtig diese Methoden eigentlich sind. Und das muss einfach anerkannt werden. Und ich denke, das ist das Problem, was lange dauert. Es ist sicherlich nicht das Problem, dort wissenschaftlich was zu entwickeln, weil dafür haben wir wirklich fantastische Wissenschaftler, die daran arbeiten. Es muss halt nur wirklich dann auch durchgesetzt werden, dass das angewendet werden kann, dass die Forscher, die daran arbeiten, die nötigen finanziellen Mittel bekommen und dass eben davon weggegangen wird, Geld weiter in Tierversuche zu investieren.
Dennoch sind Tierversuche auch in vielen Fällen gesetzlich vorgeschrieben, weil es an alternativen Tests fehlt bzw. deren Wirksamkeit nicht letztgültig nachgewiesen ist. Christina Wagner, Leiterin des Referats für Alternativmethoden zu Tierversuchen beim Deutschen Tierschutzbund, danke Ihnen.
Gerne.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Im Ausland, da macht sich so mancher offenbar lustig über die offenbar auch typisch deutsche Vorliebe fürs Lüften. Aber Lüften gilt als das Mittel gegen Coronaviren in geschlossenen Räumen. Deshalb sind Lehrer gehalten, alle 20 Minuten Stoß zu lüften. Und Schüler dürfen Wolldecken mitbringen. Immer wieder werden die Schulministerien, immer wieder werden auch wir in den Redaktionen gefragt, warum keine Luftfilter. Hilde Braun hat sich schlau gemacht, was die bringen.
Der frierende Klassenraum, so lautet vielfach die Kritik am Lüften in den Schulen in Corona-Zeiten. Und der Winter mit richtig kalten Temperaturen steht ja erst noch vor der Tür. Doch an Lüften führt kein Weg vorbei. Denn Luftfilter seien keine Alternative, sagt Dr. Wolfram Birmilli vom Umweltbundesamt.
In der Realsituation habe ich ja eine infizierte Person dann in einem Klassenraum oder in einem Besprechungsraum und die wird erstmal ihre Viren generell verteilen im Raum und das Reinigungsgerät ist vielleicht in einer anderen Ecke. Man muss sich immer klar machen, dass das Luftreinigungsgerät die Luft natürlich reinigt, aber immer nur die Luft eben sauber abgibt, die durch das Gerät geht.
Nur punktuell filtert ein Luftfilter also Viren aus der Luft. Doch das ist nicht das einzige Problem. Er muss an die Größe des Klassenraumes angepasst sein und die richtigen Filter haben.
HEPA-Filter sind auch in der Lage, virushaltige Partikel aus der Luft herauszufiltern.
Der Wirkungsgrad von Gewebefiltern der Klasse HEPA H13 unter 14 soll 99,95% betragen. Das klingt zwar gut, aber das heißt nicht, dass die Raumluft zu 99,95% gefiltert wird. Im Gegenteil, die Zahl bezieht sich nur auf die Reinigung des Luftstroms im Gerät direkt hinter dem Filter. Kerstin Effers ist Chemikerin bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Daraus kann man nicht schließen, dass die Raumluft zu 99,995% frei von Viren ist. Bei den Werbeversprechen muss man ganz genau hinschauen, was die versprechen.
Werden Luftfilter eingesetzt, müssen die Filtereinsätze regelmäßig ausgetauscht werden. Das sollten Fachleute tun, denn es besteht die Gefahr, beim Austausch oder der Entsorgung des Filters direkt mit Viren in Kontakt zu geraten. Außerdem ist zu beachten,
der Luftreiniger muss an die Größe des Raumes angepasst sein von seiner Leistungsfähigkeit und er muss auch optimal im Raum aufgestellt werden. Und dann sind auch die Viren, die potenziell in der Raumluft sind, nicht sofort verschwunden. Das dauert auch einige Zeit.
Einige Geräte filtern die Luft nicht mit einem speziellen Gewebe, sondern mit einem speziellen Licht, UVC. Das ist besonders kurzwellig und stark, doch auch diese Filter sind nicht sicher.
Prinzipiell kann energiereiche UVC-Strahlung Viren unschädlich machen. Die Frage ist aber, ob in den Luftreinigern die Strahlungsintensität und die Verweildauer der Luft ausreicht, um diesen Effekt tatsächlich zu bewirken.
Es ist also unklar, ob diese Luftreiniger wirken. Wird versucht, die Luft mit Ozon zu reinigen, kann ein gegenteiliger Effekt eintreten, warnt Dr. Wolfram Birmilli vom Umweltbundesamt.
Ozon ist ein stark reaktives Gas, das mit sehr vielen Molekülen in der Innenraumluft reagiert und neue Schadstoffe bilden kann. Außerdem ist Ozon ein Reizgas.
Egal welches Gerät, es kostet Geld, Strom und macht Lärm. Das gemeinsame Fazit von Verbraucherzentrale und Umweltbundesamt lautet deshalb, Luftfilter könne nur eine Ergänzung sein. Abstandsregeln, Alltagsmaske und richtiges Lüften sind das A und O in geschlossenen Räumen in der Corona-Krise.
Also Luftfilter sind kein Allheilmittel. Wir bleiben kurz bei Corona. Wir wissen noch nicht, ob und wie wir Silvester feiern können. Aber wir wissen schon, dass die Niederlande den Gebrauch und den Verkauf von Silvesterfeuerwerk komplett verboten haben. Die Deutsche Umwelthilfe, die fordert die Bundesregierung jetzt auf, diesem Beispiel zu folgen. Die Niederlande, die haben das gemacht, um Kliniken und medizinisches Personal zum Jahreswechsel nicht noch mehr zu belasten. Denn wie jedes Jahr zu erwartenden zahlreichen Verletzten, zum Teil schwer Verletzten durch Pyrotechnik, die seien doch vermeidbar. Österreich ist übrigens erneut im Lockdown, Sie wissen es schon, aber in Deutschland gibt es vorerst keine härteren Einschränkungen, noch nicht. Ist das richtig, ist das falsch? Darüber diskutiert Stefan Heinlein gleich in den Informationen am Mittag. Ich bin Sandra Pfister, Ihnen einen schönen Tag.